Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich freue mich, dass wir über dieses Thema des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis noch weiter nachdenken können. Heute unser Thema von Hoffnung motiviert. Ich bin hier im Gespräch mit dem David Thiel, Carsten Reinhold, Christopher Kramp und Gerson Taraba. Und ich bin schon gespannt, wie das Gespräch so sein wird und was wir aus den Texten auch herausarbeiten werden. Ich möchte am Anfang mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wenn wir an Hoffnung denken, dann bist du derjenige, von dem Hoffnung ausgeht, der uns eine ganz große Perspektive gibt. Und ich danke dir für das Vorrecht, jetzt auch näher über diesen Ausblick nachdenken zu können. Bitte segne unser Gespräch und auch jeden, der daran teilnimmt. Amen.
Amen.
Von Hoffnung motiviert, fallen euch Situationen ein, wo Menschen durch Hoffnung zu etwas Besonderem motiviert wurden?
Ich erinnere mich spontan an einen Kollegen, der mir mal erzählt hat, er hat in Deutschland gelebt und seine Freundin in Sizilien. Und er wurde durch die Hoffnung, dass sie eines Tages seine Frau werden würde, dazu motiviert, für ein Wochenende nach Sizilien zu fahren und dann wieder zurückzufahren. Mhm. Das fand ich schon richtig krass. Ja, eine ganz schöne Strecke. Und die sind tatsächlich bis heute verheiratet.
Mhm. Ja, wie will man Hoffnung definieren? Das ist eine Zuversicht, ein darauf Vertrauen, dass irgendetwas eintrifft, irgendein positives Ereignis. Und insofern ist ja jeder Erfolg irgendwie von Hoffnung motiviert, von dem Ziel, von der Überzeugung, das könnte klappen. Egal, ob das jetzt im Persönlichen oder im Beruflichen ist. Hoffnung darauf, dass dieses Ziel erreicht wird.
Also wenn jetzt jemand Abitur macht oder Matura, dann hat er das so, hat ihn das motiviert, die Hoffnung, das eines Tages in der Hand zu halten.
Ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich Fußballspieler anschaut, wo die Mannschaft, die vielleicht 4-0 zurückliegt, dann doch noch Mut ergreift und es dann sogar schafft, zum einen auszugleichen und zum anderen vielleicht noch den Sieg zu erringen. Und ich finde es interessant, wie das so eine Kopfsache ist.
Da hätte man ja die Hoffnung auch aufgeben können und sagen, es
ist nichts genau. Mehr. Ne?
Mhm. Ich habe noch an so Rettungsmissionen gedacht, wo Leute bereit sind, ihr Leben zu riskieren, in Gebäude reinzugehen oder irgendetwas zu machen, um da, weil einfach noch Hoffnung besteht, dass irgendjemand lebt. Und das mobilisiert Kräfte. Da wachsen Leute über sich hinaus. Also es ist unwahrscheinlich, was bei solchen Rettungsmissionen oft passiert, einfach aufgrund von Hoffnung. Mhm. Ja, Hoffnung, da denken wir natürlich auch an unsere große Hoffnung. Hinter jeder Motivation steckt eine Hoffnung. Und vielleicht ist es ja auch so, je größer wir die Hoffnung machen, desto mehr Motivation wird geweckt. Schauen wir uns ein paar Texte an, die eine besondere Hoffnung betonen, nämlich die Hoffnung auf die Wiederkunft. Und zwar, Christopher, könntest du mal Johannes 14, Verse 1 bis 3 lesen. Gerson, du 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 18. Und David, Titus 2, Verse 11 bis 14. Johannes 14, 1 bis 3.
Genau, das sind eigentlich die wohl vielleicht wichtigsten Worte, die Jesus über das Thema Wiederkunft gesagt hat. Er sagt hier, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
Mhm. 1. Thessalonicher 4.
Ab Vers 13. Mhm. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen und in die Luft. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten.
Und jetzt noch Titus 2, 11 bis 14.
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.
Welche Aspekte dieser Hoffnung auf die Wiederkunft sind euch in diesen Texten aufgefallen?
Also Johannes 14 ist ja eine der, also wenn ich über die Wiederkunft spreche, fange ich oft mit Johannes 14 an, weil hier haben wir sozusagen das Versprechen nicht einfach nur als Gleichnis oder als Prophezeiung, Symbol, sondern er sagt, ich komme wieder. Was ich am interessantesten finde, es gibt ja viele Dinge, die mit der Wiederkunft irgendwie assoziiert werden, die Wiederkunft dann bewirkt. Aber hier haben wir den Hauptgrund für die Wiederkunft. Er sagt, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das ist nicht einfach nur eine Feststellung, sondern das ist eigentlich das Gebetsanliegen von Jesus. Wir wissen, in Johannes 17 sagt er dann diesem berühmten hohepriesterlichen Gebet, dass es sein größter Wunsch ist, dass wir bei ihm sind. Er sagt in Johannes 17, Vater, ich will. Also wir haben verschiedene Gebetsanliegen. Wir wünschen uns, dass wir gesund werden, dass unser Nachbar vielleicht eine Arbeitsstelle bekommt. Jesu Gebetsanliegen seit 2000 Jahren im Himmel ungefähr ist, ich will, dass sie bei mir sind. Man könnte also sagen, wir haben hier so einen Blick in die Hoffnung von Jesus. Es ist also nicht nur, wir hoffen auf die Wiederkunft, sondern Jesus hofft auf die Wiederkunft. Wenn Jesus wiederkommt, ist das seine Gebetserhörung. Ja, eine gewisse interessante Perspektive.
Das erinnert mich daran, dass wir manchmal so denken, warum wartet er so lang? Aber eigentlich kann er es auch nicht erwarten, dann nach der Logik. Ja?
Er betet dafür.
Auch.
Ich habe so den Eindruck, dass dieser Text in Johannes 14 die Grundlage für die paulinischen Texte ist. Denn Paulus sagt dann, lasst uns mit dieser Hoffnung trösten bei dir. Lasst uns mit den Worten ermutigen und so weiter. Lasst uns an dieser Hoffnung festhalten. Und das soll dann den Gläubigen tragen, ihn motivieren, ihm Kraft geben und auch im Miteinander irgendwas bewirken.
Also es sind ganz andere Prioritäten, die dann wichtig werden, als für Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. In dem Titusbrief steht ja auch, dass wir absagen den ungöttlichen Wesen, den weltlichen Begierden und so weiter, ja, weil wir halt warten auf diese Hoffnung. Und mich fasziniert einfach unheimlich in der Apostelgeschichte, dass die ersten Christen nicht tot zu kriegen waren. Ja, man konnte sie schon als Märtyrer umbringen sozusagen, aber das hat sie nicht daran gehindert, trotzdem in ihrer Mission weiterzumachen, weil sie einfach wussten, es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und das hat die Machthaber damals des Römischen Reichs in Angst und Schrecken versetzt. Denn wenn man jemanden nicht einmal mit der Androhung des Todes kleinkriegen kann, dann entziehen sich diese Menschen der staatlichen Kontrolle. Und das ist was unheimlich Starkes und Anziehendes. Und die christliche Gemeinde ist gewachsen, obwohl sie verfolgt wurde, weil diese Hoffnung so eine Kraft entfaltet hat.
Und vielleicht kann man dann noch gleich einhaken, das ist ja nicht nur in der frühen Christenheit gewesen, wenn wir dann ins 19. Jahrhundert gehen und da die Adventbewegung sehen, haben wir genau dasselbe auch, dass diese Hoffnung, der William Miller, der hat ja gerade diese Verse, Titus 2, 11 bis 14, das waren so seine Standardverse. Also die meisten seiner Vortragsreihen, die begannen mit diesem Thema. Sein Buch beginnt mit diesem
Vers. Blessed Hope.
Ja, genau, das ist so diese glückselige Hoffnung. Und das hat er damals auch innerhalb von wenigen Jahren einen Impact auch in die Gesellschaft gehabt, wie wir ihn bis heute kaum noch so wieder richtig erlebt haben. weil diese Hoffnung so ganz real vor Augen stand. Ja, das war nicht einfach nur so ein abstraktes, er kommt dann irgendwann mal bald, sondern man hat wirklich das Leben danach ausgerichtet. Ne? Mhm.
Ja, fällt euch noch etwas in diesen Texten auf, was euch vielleicht auch besonders motiviert oder berührt? Vielleicht auch das Vorbereiten der Wohnungen, ja. Sonst haben wir ja schon einiges auch genannt. Du hast noch.
Oder sonst vielleicht nur noch den Gedanken, den Carsten schon angedeutet hat. Es heißt in Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Das heißt, das ist die Motivation, das ist der Grund für etwas, was davor steht. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, steht jetzt in der Schlacht, aber das ist ja die Erziehung. Ja, sie erzieht uns. Und ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man sich sozusagen erziehen lässt, einfach nur, weil man denkt, okay, es muss noch viel geändert werden in meinem Leben, ja. Es muss noch viel geschliffen werden und jetzt muss ich noch das ändern und das ändern. Oder ob ich eine Hoffnung habe und ein großes Ziel vor Augen, weil Jesus für mich gestorben ist, weil ich einmal bei ihm sein kann und werde. Mhm. Und deswegen ich auch sozusagen jetzt schon mich auf den Himmel vorbereiten möchte. Und deswegen diese Dinge, die ich dann hier im Leben, in dieser Weltzeit schon erleben soll, besonnen sein, gerecht sein und so weiter, die Begierden verleugnen, dann kann ich das lernen, weil ich ein Ziel habe. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ein Christ das einfach nur alles ablegt, was böse ist, weil es von ihm verlangt wird oder weil er eine Hoffnung hat. Das macht einen großen Unterschied.
Mhm. Das stimmt.
Ich würde auch sagen,
ja.
Bitte. Das ist ja auch das, was in Vers 14 dann kommt. Ja. Er hat sich selbst für uns gegeben. Also er wendet alles auf, um dieses Ziel möglich zu machen, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und zu seinem Volk wieder zu machen, was ja auch ein alttestamentliches Bild ist. Aber Gott wendet alles auf, um uns zu erlösen, weil wir selbst gar nicht dazu imstande wären. Also diese Hoffnung ist auch mit der Person Jesu und seinen Taten so eng verknüpft bis heute, wie du vorhin gesagt hast, die Gebete, die auch heute noch relevant sind. Das macht auch so einen persönlichen Touch aus, oder das ist ja schon viel mehr als ein Touch. Mhm. Dieses Persönliche in dieser ganzen Hoffnung.
Mhm. Ist auch eine Beziehung letztlich, die hinter der Hoffnung steht. Nicht nur was Abstraktes, ne? Weil man kann sich ja auch freuen über. Du wolltest auch noch einen. Du hattest auch noch einen
Aspekt. Ja, ich wollte auf Christopher eingehen. Diese Motivation, diese Hoffnung macht es auch einfacher, Opfer zu bringen, weil man sich nicht restricted fühlt, sondern man weiß, das, auf das ich mich hier verzichte oder die Dinge, für die ich mich hier entscheide, haben einen Einfluss auf meine Zukunft, auf meine himmlische Zukunft. Mhm. Und wenn man davon überzeugt ist, dass das, was kommt, noch viel größer, noch viel schöner ist, dann ist man eben anders motiviert, als wenn man sich eingeschränkt fühlt durch das Wort oder durch irgendetwas.
Ja, von Einschränkungen kann gar keine Rede sein. Ne? Eine Welt ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Leid, was uns da auch in Aussicht gestellt wird. Das ist wirklich wunderbar. Eigentlich könnte man auch meinen, die Bibel ist in ihren Wiederkunftsverheißungen ausführlich. Es gibt sehr viele. Sie sind eigentlich klar und eindeutig. Trotzdem ist im Laufe der Kirchengeschichte doch immer weniger darüber gesprochen worden. Und auch heute findet man das bei vielen Christen in der Verkündigung sehr wenig über die Wiederkunft. Woran liegt das, denkt ihr?
Ich glaube, das ist vielschichtig. Ich glaube, da kannst du verschiedene Konfessionen und verschiedene Persönlichkeiten fragen. Und jeder wird dir eine grundlegende oder in Nuancen andere Antwort geben.
Gut, dann gib eine mal
oder eine
Perspektive vielleicht, warum das so ein bisschen weniger geworden ist.
Ich finde es interessant, dass in der katholischen Kirche im Glaubensbekenntnis die Wiederkunft immer wieder gebetet und gepredigt wird. Und trotzdem verschwindet sie dort in einer Theologie des jüngsten Gerichts. Andere Theologien, andere theologische Konzepte scheinen an vielen Stellen dieses Bild auch irgendwo zu überlagern. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum es weniger im Bewusstsein ist.
Ja, ja.
Ich glaube, die Versuchung ist schon immer gewesen, diese Wiederkunft festzumachen. Und also wenn wir kirchengeschichtlich schauen, gibt es da mehrere Momente. Ich denke an die Spätantike, da hat man sich die Chronologie des Alten Testaments so zurechtgelegt, dass man gesagt hat, das waren 5500 Jahre. Und jetzt im Jahre 500 kommt Jesus wieder. Ja? Und dann gab es sogar noch einen Kaiser, der Anastasius, der hieß noch Auferstehung. Und dann gab es Anfang des 6. Jahrhunderts Erdbeben und die justinianische Pest und Kälteeinbrüche. Also wie nie zuvor. Die Leute haben gedacht, er kommt wieder. Und er kam nicht. Dann im Jahre 1000, ja, oder also 1032, da hat man gedacht, 1000 Jahre nach der, also
Kreuzigung.
Nach der Kreuzigung, ja, und so in den 1030er. Da ist man nach Jerusalem gegangen. Da sind dann die Kreuzzüge daraus entstanden. Man wollte dort Jerusalem erobern, um dann, wenn Jesus wiederkommt, dort bereit zu sein. Und er kam nicht. Und ich glaube, viele solcher Fehlversuche haben dann so ein bisschen vielleicht auch so den Eindruck erweckt, okay, vielleicht sollten wir uns nicht zu sehr, zu genau damit beschäftigen, weil es geht ja am Ende eh schief. Also, so.
Also einige Enttäuschungen schon vielleicht.
Ich glaube, wenn man jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte sich anschaut, vielleicht haben sich die Menschen ein wenig daran gewöhnt zu warten, weil die Wiederkunft ist ja das ein einmaliges Ereignis. Das ist ja nicht etwas, was immer wieder kommt. Das ist ein Ereignis, auf das sich die gesamte Christenheit ausrichtet. Und es ist nie passiert. Und ich glaube, man hat sich so daran gewöhnt und vielleicht auch kann sein, dass man sich so ein bisschen auch eingelebt hat, dass es sich gemütlich gemacht hat, dass man gerade auch in einem reichen Europa oder im Westen, wo das Leben auch gar nicht so schlecht ist, wo man gar nicht so das Bedürfnis hat nach Erlösung. Man kann das Christenleben hier gemütlich leben und dann stirbt man und dann so
diesseitiger auch orientiert zu sein und nicht die Eschatologie ein bisschen oder dieses Gedanken ans Ende wegzuschieben.
Und vielleicht weiterführend davon, das hat auch mit unserem Dopaminhaushalt als Menschen zu tun. Okay. Wir sind einfach so gestrickt, dass wir kurzfristige Belohnungen langfristigen vorziehen. Und fängt ja schon mit dem Marshmallow-Experiment an. Und das macht es natürlich schwierig, ja, wenn wir ständig davon reden, die Wiederkunft kommt, aber sie kommt nicht. Ja, wir erfahren, wir erleben das nicht. Wenn ich nach Feierabend auf meinem Sofa sitze und mir vielleicht eine bestimmte Fernsehsendung oder Serie anschaue, dann fühle ich vielleicht gleich irgendwie das Dopamin in meinem Körper. Und das macht es teilweise auch so vom Menschsein her schwierig, das lebendig zu halten.
Ja, vielleicht kann dieses Warten und das Warten hat nie ein Ende, auch so ein bisschen zu einer, als gesamte Gemeinde zu einer Frage führen. Wie lange sollen wir noch warten? Haben wir es verpasst oder wird das überhaupt einmal eintreffen? Oder?
Es sind schon zu viele Leute gestorben halt, ja, die gesagt haben, Jesus kommt mit Sicherheit zu meinen Lebzeiten. Ja, und die sind auch schon gestorben. Und dann, ich meine, es gibt ja so diese Satire hier, dieses Warten auf Godot. Ja, das ganze Stück wird gewartet, er kommt aber nicht. Ja, fast, wo man sich drüber lustig macht, über dieses, was ist das denn für eine seltsame Lehre der Hoffnung, die Christenheit wartet auf jemanden, der doch eh nie kommt.
Ich denke, was auch noch damit zusammenhängt, ist die Frage, wie sehr sehne ich mich persönlich nach Jesus? Du hast ja gefragt, warum wird in den christlichen Kirchen so wenig drüber gesprochen? Und ich glaube, es ist durchaus einfach, dass man sozusagen Jesus und seine Lehre irgendwie zu einem theologischen, abstrakten Gebilde irgendwie dann so erstarren lässt, an das man dann auch irgendwie noch glaubt, aber wo die persönliche Sehnsucht nach Jesus gar nicht mehr so stark ist.
Weil mir so nahe kommt, auf einmal will ich das überhaupt.
Ja, genau. Also der 2. Petrus 3 sagt ja, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, mal unabhängig von der Frage, wann Jesus kommt, also bin ich sozusagen einfach der jetzt sitzt und wartet und vielleicht mit Interesse wartet oder vielleicht weniger, oder eile ich ihm entgegen in meinem Leben? Ja. Was kann ich, natürlich kann ich nicht durch mein Leben die Wiederkunft herbeizaubern, aber ich kann ja zeigen, ob ich dahin möchte oder nur sozusagen einfach passiv warte. Das hat, glaube ich, damit zu tun, wie sehr ich Jesus lieb habe.
Ja.
Das Wort warten ist eigentlich ein falsches Wort, weil sich das so passiv anhört.
Genau.
Ja, das ist nicht so passiv in der Bibel.
Und wenn die Liebe erkaltet, dann ist eben auch diese Erwartung nicht mehr so heiß. Ne? Ich habe auch noch gedacht an die Bibelkritik, die natürlich dazu geführt hat, wenn man sagt, das Buch Daniel ist ja gar nicht wirklich von Daniel und ist nicht wirklich authentisch, dann kriege ich auch zu vielen Fragen eine ganz andere Einstellung. Ne? Oder du hast das erwähnt mit der katholischen Sicht verschiedener Lehren, unsterbliche Seele, ja, wenn ich nach dem Tod dann schon im Paradies bin, dann hat die Wiederkunft für mich vielleicht auch viel weniger Stellenwert. Das ist einfach, oder denkt ans 19. Jahrhundert, wo man vielleicht die 1000 Jahre anders betrachtet hat und gesagt, da kommt so ein Friedensreich auf Erden. Das sind alles Sachen, die vielleicht auch die Bedeutung der Wiederkunft irgendwie geschmälert haben. Ja? Und wo das dann erst wieder entdeckt werden musste, auch welche große Bedeutung sie hat. Ich möchte mit euch drei Texte lesen und ein bisschen drüber nachdenken, welche Rolle auch die biblische Prophetie in dieser ganzen Erwartungshaltung spielt. Und Carsten, vielleicht kannst du mal lesen Daniel 1, Vers 17 und Daniel 2, 44 und 45. Also Daniel 1, Vers 17 und 2, 44 und 45. Christopher, 1. Petrus 10. Entschuldigung, 1. Petrus 1, den gibt's nicht. 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Und Gerson, Offenbarung 1, Verse 1 bis 3.
Daniel 1, Vers 17. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichter und Träume jeder Art. Und in Kapitel 2, Vers 44 und 45. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig.
1. Petrus 1,
Vers 10 und 11. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte.
Offenbarung 1, 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und er hat es mitgeteilt, indem er durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes sandte, der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat, alles, was er gesehen hat. Glückselig, der es liest und die Worte der Weissagung hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe.
Was sagt die Bibel selbst über dieses Phänomen der Prophetie? Was haben wir aus diesen Texten vielleicht hier, was können wir da mitnehmen?
Also was der Petrus ja deutlich macht, ist, dass das, was wir das Evangelium nennen, das Leiden von Jesus, sein Leben, die Auferstehung, dass das alles prophetisch vorhergesagt ist. Und wenn man sich das Ganze betrachtet, stellt man fest, das gesamte Evangelium basiert auf der Prophetie. Es geht los bei 1. Mose 3,15. Das ist Prophetie. Und bis in die Offenbarung heißt es, dass das Geheimnis Gottes den Knechten, seinen Propheten als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Ja, dass die Heilsbotschaft ist Propheten verkündigt worden. Und wir erleben ja heute, dass in der Christenheit oft so das Evangelium und die Prophetie getrennt werden. So als ob die Prophetie irgendwie so ein Spezialgebiet wäre für Leute, die sich irgendwie besonders auskennen oder die so Nerds sind, ja, für Daten und Hörner und so. Und das Evangelium wäre so eine Sache für sich, ja, das irgendwie für jeden zugänglich ist. Aber das Evangelium basiert auf Prophetie. Und ich glaube, das ist wichtig, weil auch die Wiederkunft basiert auf Prophetie. Ja, das ist also eine ganz grundlegende Erkenntnis der Bibel hier.
Und letztendlich ist das eben ein ganz großer, entscheidender Punkt für die Glaubwürdigkeit Gottes, dass er wirklich Gott ist. Wenn er sagt an Jesaja 46, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernachkommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ja, da wird einfach deutlich, das ist sozusagen das Aushängeschild eines Gottes, der über der Zeit steht, der die Zukunft kennt. Und das kann auch keiner nachmachen. Ja, das gibt auch, Zauberer, die Wunder bewirken oder am Schluss auch Feuer, was auf den falschen Altar fällt. Da gibt's Fake, sag ich mal. Aber bei dieser Prophetie, die Zeit überdauert, das ist ein typisches Zeichen der Glaubwürdigkeit Gottes.
Ich finde es auch interessant, wie Gott plant. Er zeigt das in der Prophetie. Es gibt ja einige Texte in der Bibel, Epheser 1, 4, Petrus sagt das an verschiedenen Stellen, dass Gott den Erlösungsplan schon vor Grundlegung der Welt gelegt hat. Also bevor es überhaupt die Notwendigkeit zur Erlösung gab, hat Gott schon den Plan geschmiedet.
und komplett ausgearbeitet. Und das zeigt uns auch Prophetie. Gott plant im Voraus. Gott macht sich Gedanken, weil ihm das, was er erreichen will, weil ihm das wichtig ist. Und das kommt in der Prophetie immer wieder zum Tragen. Und das Evangelium bedient sich dieser Prophetie, um diesen Gott auch zu vermitteln, glaubwürdig zu machen, wie du auch sagst. Das rundet dieses ganze Bild von Prophetie ab, dass es auch irgendwo ein Stück weit notwendig macht.
Lass mich vielleicht noch ganz kurz einhaken auf dieses glaubwürdig. Du hast es ja auch schon angedeutet, Carsten. In Daniel 2 steht ja ganz am Ende in Vers 45, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist fest und steht fest. Das steht im Aramäischen, dieses Hemin, und das kommt von Amen. Das ist also, was wir heute als Amen kennen. Und das ist im Aramäischen das Hafil, das heißt, es verursacht eigentlich Vertrauen. Es ist also vertrauenserweckend sozusagen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke bei der Prophetie. Die ist nicht einfach nur da, um uns Informationen zu geben, sondern sie soll sozusagen auch vertrauen, sie soll so ein Amen bewirken. Ja, und das hat dann wieder auf den persönlichen Glauben viel Bedeutung.
Ist ja auch im Umkehrschluss in 5. Mose ein Zeichen für falsche Propheten, dass das, was sie prophezeien, eben nicht eintritt.
Mhm. Ja, das mit der Prophetie ist ja auch das Entscheidende, warum wir als Adventisten, ja, warum wir auch mehr Dringlichkeit hinter dieser Wiederkunftsbotschaft haben. Andere haben sie auch, verkündigen auch, dass Jesus wiederkommt, aber dass das jetzt ist, ja, da müssen wir uns in die Prophetie hineinbegeben, dass wir in dieser letzten Zeit auch leben, um das wirklich zu verstehen. Und da möchte ich mit euch eine Prophezeiung anschauen, die für mich eine der beeindruckendsten ist, auch wenn ich das in Bibelstunden vielleicht anderen Menschen zeigen darf. Und da gehen wir mal zu Daniel Kapitel 9. Man könnte Daniel 8 und 9 studieren, aber es hat ja auch Gründe, dass wir hier bei Daniel 9 beginnen. Daniel 9, Verse 24 bis 27. Vielleicht, David, kannst du uns mal Vers 24 vorlesen. Daniel 9, Vers 24.
70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.
Hier werden ja etliche Sachen aufgezählt. Und ich nehme das mal vorweg, diese Prophezeiung reicht ja auch bis zur Zeit von Jesu ersten Kommen auf dieser Welt. Ja? Gleich im nächsten Vers ist es die Rede von einem Gesalbten, einem Fürst, der Gesalbte, der Messias. Inwiefern wurden diese Dinge, die jetzt in Vers 24 aufgeführt werden, durch Jesu erstes Kommen erfüllt? Vielleicht kann jeder einen Aspekt hier mal rausgreifen und das erklären. Inwiefern hat sich das in Christus erfüllt, was hier in Vers 24 erwähnt wird?
Also ich gehe mal mit dem Offensichtlichsten, für mich dem Offensichtlichsten, Schuld zu sühnen. Mhm. Das war etwas, wofür Jesus bekannt war und wo Leute ihm auch Vorwürfe gemacht haben, dass das gotteslästerlich ist, was er tut.
Wenn er sagt, dass er Sünden vergibt und so. Mhm.
Ja.
Mhm. Wir gehen ja gleich in die nächsten Verse dann auch noch genauer rein. Was ist noch in diesem Vers, wo ihr hier gleich eine Verbindung sehen könnt?
Die ewige Gerechtigkeit. Ja, der Paulus sagt, dass in Römer 1, dass im Evangelium sich die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Ja, diese ewige Gerechtigkeit. Jesus sagt ja kurz bevor getauft wird, dass er gekommen ist, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen, aber er hat auch selbst ein so gerechtes Leben gelebt, das so vollkommen ist, dass er es uns auch geben kann. Das ist ein Austausch. Ja, und das ist also auch hier ein wichtiger Punkt.
Mhm. Gesicht und Weissagung erfüllt. Ja, das lesen wir ja gerade, dass Jesus dann wirklich auch die Erfüllung der biblischen Prophezeiung ist.
Dann haben wir noch einen Punkt, das ist dann die Zeit, 70 Wochen, das geht dann im weiteren Verlauf noch ein Stück weiter. Auch hier haben wir viele Erfüllungen, es geht dann mit dem, was du sagst, einher, prophetischen Erfüllungen von Zeitweissagungen hin auf den Messias und darüber hinaus.
Mhm. Ja. Dem Frevel wird ein Ende gemacht. Auch dem Frevel vielleicht der Sünde auf dieser Welt, dass überhaupt die Welt jemals in andere Hände gekommen ist. Und eins haben wir noch nicht erwähnt, das Allerheiligste gesalbt. Inwiefern ist Jesus da, der Erfüllende hier dieses Verses?
Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ideen dazu. Eine, die vielleicht jetzt, also die bei mir beim Studium immer wieder aufgekommen ist, ist dieses Hebräische, ein Allerheiligstes, ist ja ambivalent. Das kann auch ein Allerheiligster sein. Und es gibt natürlich, sag mal, diese Theorie, dass Jesus dann, als er in den Himmel aufgefahren ist, dort das gesamte Heiligtum gesalbt hat. Ja, das ist auch. Aber ich glaube, dass es zumindest nachdenkenswert, mal diesen Gedanken weiterzuverfolgen, ob es nicht hier auch darum geht, dass er als der Allerheiligste gesalbt worden ist, weil nämlich in Vers 25 von dem Gesalbten geredet wird, von dem Messias.
Ach so. Ja?
Und dass das eigentlich so, also von der Verbindung der Verse und auch vom Hebräischen eigentlich so die, aus meiner Sicht, sogar die naheliegendere Erfüllung hier ist. Aber da können wir sicherlich im Detail dann noch das weiter ausdiskutieren. Ja. Ne?
Ich habe auch immer an den Beginn seines hohepriesterlichen Dienstes gedacht, dass das Heiligtum eben auch gesalbt wird und er schon einmal hinter den Vorhang dann geht, wie Hebräerbrief.
Ich finde auch interessant, wenn wir Haggai 2, Vers 9 dazu nehmen. Es steht in einem gewissen Kontext. Ich nehme da so ein Stück weit raus. Das wird diskutiert, ich weiß. Es soll die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, sagt der Herr Zebaoth. Und ich will an diesem Ort Frieden geben, sagt der Herr Zebaoth. Hier geht es darum, dass die Juden nach ihrer Rückkehr aus dem Exil in Babylon traurig sind über die geringe Herrlichkeit des Tempels, nachdem sie noch den großen salomonischen Tempel kennen. Und es kommt das Versprechen, dass dieser Tempel noch viel herrlicher sein wird. Das ist der Tempel, der am Ende den Sohn Gottes beherbergt, was der salomonische Tempel so nie getan hat. Mhm. Also auch hier kommt eine Verherrlichung des Heiligtums, des Allerheiligsten, das ja dann auch in das Heilige übergeht mit dem Tod Jesu, in dem der Vorhang zerreißt. Oder andersrum, das Heilige geht ins Allerheilige über, Allerheiligste über. Also hier haben wir auch eine Verherrlichung auf dieser Ebene.
Erinnert auch an Malachi 3, ne, dass der Herr selbst zu seinem Tempel kommt. Also wir sehen, hier werden mindestens 6 Dinge aufgezählt, die sich dann in Christus auch erfüllen. Das gibt uns ja auch ein bisschen einen Hinweis darauf, wie vielleicht diese 70 Wochen zu verstehen sind. Wer kann für uns diese Zeitspanne mal kurz erläutern, wie man mit so einer Zeitspanne hier am besten umgehen kann?
Meinst alle Details von den ganzen einzelnen
Nee, jetzt mal 70 Wochen als größere Spanne. Nur ganz kurz vielleicht, dass wir darauf noch eingehen.
Genau, wir haben 70 Wochen, das sind 490 Tage, ja, nach Asam Riese.
1,5 Jahre.
Und nach dem Jahr-Tag-Prinzip in Hesekiel 4, Vers 6, ja, ein Tag für ein Jahr, sind das dann 490 Jahre. Und die sind interessanterweise bestimmt. Und dieses hebräische Nachttag, da ist diese Idee auch so ein bisschen von Abschneiden drin, aber letztendlich ist es so, wenn man etwas, also ich habe ein Brot und ich schneide was ab und das ist für dich bestimmt. Ja, das ist so, also da wird etwas bestimmt für jemanden von etwas Größerem. Und wenn man jetzt sich die Frage stellt, okay, wovon sind diese 70 Wochen sozusagen genommen, um sie für Israel und für Jerusalem zu bestimmen, dann ist die Antwort natürlich in Vers 23, achte auf das Wort und auf das Gesicht. Ja, das Gesicht, das er vorher gesehen hat. Ja, es gibt hier in Daniel 9 gar kein Gesicht, aber es gibt in Daniel 8 ein Gesicht, wo wir diese 2300 Abend und Morgen, 2300 Jahre haben. Von denen sind diese 490 Jahre, die 70 Wochen Nachttag bestimmt für Israel.
Und der ganz entscheidende Punkt ist eben, dass es sonst zwar auch Prophezeiungen gibt, die aber wörtlich verstanden werden. Ja, beispielsweise die 70 Jahre, die Israel im babylonischen Exil war. Aber hier haben wir die einzige Prophezeiung, die nach dem Jahr-Tag-Prinzip verstanden wird, die sich auch innerhalb der biblischen Zeit erfüllt hat. Das ist ja bei anderen Prophezeiungen nicht der Fall. Das müssen wir dann geschichtlich anschauen, wie sich die erfüllt haben. Aber hier haben wir dann tatsächlich die Texte im Neuen Testament, dass beispielsweise Lukas 3, der Zeitpunkt der Taufe, ganz klar verlinkt wird mit dem römischen Kaiser, dass Jesus dann selber sagt, die Zeit ist erfüllt, ja, tut Buße, Markus 1, 15. Das heißt, das Neue Testament sagt selber, die Zeit, ja, welche Zeit ist das? Ja, das macht nur hier Sinn. Und das verstehen ja auch andere Christen so. Also das ist kein Sondergut, was wir haben hier als Adventgemeinde, sondern und von dem her ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, diese Zeitprophezeiung nach dem Jahr-Tag-Prinzip, die sich innerhalb der biblischen Zeit erfüllt.
Und hier kommt noch dazu, es geht ja nicht einfach um 70 Jahre. Vers 24 spricht nicht von Jahren, spricht von Wochen, von Jahrwochen. Und macht damit deutlich, Jahrwochen sind das jetzt, du hast gerade gesagt, 1,5 Jahre, 70 Wochen ungefähr, aber Jahrwochen
drückt schon irgendwas Besonderes aus und das kommt hier in diesem ganzen Kontext noch durch. Es werden bestimmte zeitliche Zyklen, Halja-Geschichten und sowas aufgegriffen. Und man muss ja auch sagen, am Ende ergibt es auch ziemlich viel Sinn. Das passt auch einfach.
Ich frage mich zwar immer, ob das jetzt legitim ist, dann zu sagen, es passt so, deshalb muss es so sein.
Das ist
aber das
Argument,
mit den Jahrwochen ist schon sehr gewichtig. Und das ist tatsächlich auch was, was man in vielen Bibeln sogar eine Anmerkung findet, wo sich Ausleger recht einig sind, dass das hier auch mit dem Erlassjahr und so weiter verbunden ist. Und dass hier wirklich, das weit in die Zukunft dann reicht mit den 490 Jahren sogar.
Ja? Du sagst einen wichtigen Punkt. Bloß, dass es passt, ist noch kein Argument dafür. Aber wenn etwas nicht passt, dann haben wir auch ein Problem.
Ja.
Also wenn wir gute Argumente haben und es am Ende aber einfach nicht aufgeht, dann liegt der Gedanke nahe, dass irgendwo was fehlt, was falsch ist. Aber wenn die Argumentation gut ist und es am Ende auch noch Sinn ergibt, dann haben wir gute Indizien, eine gute Argumentationsbasis, das auch so anzunehmen.
Mhm. Gehen wir mal zu Vers 25. Da wird uns ja auch der Anfangszeitpunkt so zumindest genannt. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Graben, wiewohl in kummervoller Zeit. Wer möchte kurz vielleicht etwas zu diesem Anfangszeitpunkt sagen? Haben wir da irgendwelche Anhaltspunkte, wann diese 70 Wochen beginnen?
Es gab geschichtlich gesehen verschiedene Erlasse. Mhm. Und wertvoll ist da eben Esra 7, wo es auch ein eigenes Buch dazu gibt, ja, die Chronologie von Esra 7, die das deutlich macht, eben wann dieser Zeitpunkt des dritten Erlasses, der dann auch der entscheidende Erlass gewesen ist, wann der gewesen ist, nämlich 457 vor Christus.
Mhm. Ja, also in diesem Buch können sich alle Zuseher auch noch näher darüber informieren. Es ist ein Erlass, der auch tatsächlich in der Bibel abgedruckt ist. Das ist auch interessant. Und der, ja, möchtest du noch
ergänzen? Haben ja im Buch Esra mehrere Originaldokumente sozusagen. Und zumindest der zweite von Darius und auch von Esra hier sind sogar auf Aramäisch. Das heißt, da sind wirklich Originaldokumente eingefügt worden. Und das Interessante ist, wenn man Esra 7 jetzt das liest, ab Vers 11, dann hat man ja, also man findet jetzt nirgendwo, dass das steht, baue die Stadt wieder auf. Ja, das ist ja etwas, was sozusagen ja seit den Tagen von Kyros auch so sukzessive, hat man ja auch schon mit begonnen. Es gibt den ersten, zweiten und den, also Kyros, dann Darius den Großen und jetzt Artaxerxes. Was interessant ist in Esra 7, ist der Vers 14. Dort heißt es, weil du von dem König und seinen 7 Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Das heißt, er hat den Auftrag, Jerusalem zu untersuchen nach dem Maßstab des Wortes Gottes. Und was sagt das Wort Gottes über Jerusalem? Es soll wieder aufgebaut werden. Ja, also er hat sozusagen hiermit quasi vom König die Autorität, sich über Jerusalem zu informieren und sozusagen Jerusalem wieder dorthin zu bringen, wo das Wort Gottes Jerusalem haben möchte. Und das ist letztendlich nur eine andere Formulierung für, weil Gottes Wort sagt, es soll aufgebaut werden, es soll wieder aufgebaut werden und zwar vollendet werden dann.
Mhm. Genau. Das ist der Erlass, der vielleicht auch wirklich dann zu diesem Ziel geführt hat, ne?
Ja.
Das dann nachhaltig war. Ja, 457 vor Christus und ja, viele von uns sind mit dieser Rechnung auch vertraut, wohin das dann führt. 7 Wochen werden hier einzeln aufgeführt und dann 62 Wochen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das noch genauer auseinanderzunehmen, aber wir sind dann im Jahr 27 nach Christus mit dem nächsten Vers. Nämlich, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Oder nein, also Vers 25, ja, diese 69 Wochen, da wird der Gesalbte kommen. Ja? Mhm. Und dann, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Du hast schon darauf hingewiesen, wie sich das auch erfüllt und wie Lukas, der Historiker, eigentlich eine völlig unnötige Angabe macht mit diesen ganzen Königen in Lukas 3, um uns zu helfen, was es wirklich das Jahr 27 nach Christus ist, das hier auch in Daniel ist. Das ist schon interessant. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was entdeckt ihr hier noch für Hinweise und wie haben sie sich erfüllt?
Du meinst in Vers 26, ja?
Ja, Vers 26.
Es gibt, glaube ich, eine Stelle hier, die wirklich, also, die eigentlich sehr krass ist. Der Gesalbte wird ausgerottet werden.
Genau.
Mhm. Der Messias, auf den sie alle gewartet haben, von dem sie geglaubt haben, dass er nach Daniel 7 die ganze Welt erobern wird. Ja, der Menschensohn, der König der Könige. Wenn man genau gelesen hätte, hätte man hier feststellen können, mit dem passiert was man nicht erwartet. Der wird ausgerottet. Und das ist ja das, was Jesus von Anfang an, also seit er 12 Jahre alt war, gesehen hat. Und was sich ja letztendlich, und ich meine, da werden wir in Vers 27 vielleicht noch kurz drauf kommen, in seiner Kreuzigung auch erfüllt. Er ist tatsächlich erst gestorben. Er hat, und es sah so aus, als wäre alle Hoffnung zunichte. Mhm. Es war ein richtiger Schlag für die Bewegung sozusagen.
Mhm. Und dieses Wort ausgerottet ist jetzt nicht ein mildes Wort für Sterben. Mhm. Ja, vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Was wird durch dieses ausgerottet sein eigentlich normalerweise ausgedrückt? Wann tritt das auf? Im Gesetz zum Beispiel, also im Gesetz des Mose.
Wir haben das Wort häufig bei Gerichtshandeln im Alten Testament, wenn gerade bei der Landnahme des Volks Israel, wenn sie die Völker im Rahmen des Gerichtshandelns ausrotten sollen, da kommt es vergleichsweise häufig vor.
Also das hat auch mit Fluch zu tun. Hm. Ausrottung ist ein Merkmal des Fluches. Das heißt, dein Erbe, ja, das, was dich eigentlich ausmacht, auch was Folge wieder des Segens war, das wird weggenommen werden. Ja, das wird nicht mehr existieren. Quasi mit Stumpf und Stiel ausgerottet, könnte man sagen.
Es ist eben nicht zu den Vätern versammelt, ja?
Genau,
um das Friedliche richtig, auszudrücken, das sondern genau, ja, eigentlich das, was auf Frevel folgt. Ja? Was wirklich die in dem Sinne, wir würden sagen, der zweite Tod, also wirklich der ewige Tod. Ja? Die richtig krasse Strafe wird hier ausgedrückt. Das ist ein besonderes Wort hier.
Bundesformulierung, eine Bundessprache, Ausrottung, wenn du auf den Fluch eingehst, der Teil dieses Bundesschlusses im Alten Testament ist, was dann interessanterweise in Vers 27 auch wieder aufkommt. Mhm. Werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf
kommen. Ja, da kommen wir drauf. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen aus, was mit Jerusalem passiert, weil uns ja das Heilsgeschehen mit Jesus hier noch mehr interessiert. Vers 27, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ihr wollt noch auf die Mitte der Woche eingehen. Wie wird das hier beschrieben?
Ich denke, wichtig ist, in deiner Übersetzung heißt es, glaube ich, er wird den Bund schwer machen. Mhm. Ja, das bedeutet nicht im Sinne von kompliziert machen, sondern es heißt beschweren im Sinne von
Gewicht verleihen, müsste man sagen. Ne?
Ja. Das heißt, hier wird das, was Gott 4000 Jahre, also plus minus, versprochen hat, dingfest gemacht. Das wird sozusagen bekräftigt. Und das ist dieser Bund, von dem schon Jeremia spricht, Jeremia 31, der neue Bund, den dann Paulus in Hebräer wieder aufgreift. Dass das Gesetz Gottes eben ins Herz geschrieben wird, dass die Sünden wirklich vergeben werden, dass man eine direkte Beziehung zu Gott haben kann und nicht durch einen menschlichen Vermittler. All das all das bewirkt dass der Kreuzestod von Jesus. Deswegen sagt auch, es ist das Blut, sagt er beim Abendmahl, ich weiß, sagt, das ist das Blut des neuen Bundes. Mhm. Das muss bewusst sein. Hier geht es um diesen Bundesschluss mit Israel, der sozusagen eigentlich bekräftigt wird, bestärkt wird.
Mhm. Und sogar ein Bund mit den vielen. Die vielen sind eigentlich ein Sinnbild auch für die Heiden, wo man auch sieht, zur Mitte der Woche stirbt Christus am Kreuz, aber das kommt dann kurze Zeit danach auch den Heiden zugute. Und das Ende dieser 490 Jahre wird ja oft gleichgesetzt, 34 nach Christus, dann auch mit der Steinigung vom Stephanus und dann der Hinwendung, wo die Juden zerstreut werden und dann auch immer mehr Heiden sich dem Glauben anschließen. Also wunderbar, wie sich das alles hier erfüllt, Daniel 9. Und ganz konkret, 27 nach Christus, die Taufe steht hier genau drin, 31 nach Christus, sein Tod. Und es ist so greifbar, dass eben auch es schwer ist, eigentlich dagegen zu argumentieren, wenn man sich diesen Text hier anschaut. Das ist also ein Text, den ich sehr gerne auch in Bibelstunden oder ähnlichen anderen weitergebe und zu dem man natürlich noch viel mehr sagen könnte. Gott hat einen Zeitplan. Wie geht's euch, wenn ihr seht, wie sich das so erfüllt hat bei Jesu ersten Kommen? Was macht das mit eurer Erwartung auf sein zweites Kommen?
Christopher hat vorhin von der Resignation gesprochen, die manche aufgrund des Ausbleibens der Wiederkunft haben. Und diese Resignation wird ein Stück weit dadurch verhindert, wenn wir die Erfüllung des ersten Kommens sehen. Dass wir zwar sagen können, okay, offensichtlich dauert's. Offensichtlich haben manche, die irgendwas berechnet haben, sich an der Stelle mit dem Wiederkunftsereignis getäuscht. Offensichtlich haben manche eine Wiederkunftshoffnung zu ihren Lebzeiten gehabt, die so nicht zugetroffen ist. Und trotzdem zeigt uns die Prophetie, wir können daran festhalten, dass es nicht mehr lange dauert, weil die Zeit erfüllt ist.
Mhm. Also ich denke, die Bibel ist ganz deutlich. Man kann die Wiederkunft nicht als Datum berechnen. Aber sie ist auch deutlich, dass die Taufe Jesu durch ein Datum berechnet worden ist und dass die Kreuzigung durch ein Datum berechnet worden ist und dass die Mission zu den Heiden durch ein Datum berechnet worden ist. Und diese Daten, also das sind ja sozusagen Schlüsselereignisse im Evangelium schlechthin. Das sind also die Kernereignisse quasi fast schon. Und zu diesen Ereignissen gibt es ein weiteres Datum. Ja, das, wenn wir Daniel 9, wie wir vorhin gesagt haben, verknüpfen mit Daniel 8, dann ist auch der Beginn des Gerichts, des großen Versöhnungstags im Himmel, das sozusagen die Wiederkunft einleitet, ja, das Gericht vor der Wiederkunft, auch mit Datum benannt, 1844. Und das, finde ich, bringt eine gewisse Perspektive mit sich. Dann ist es nicht einfach irgendwann.
Wir warten nicht 2000 Jahre, sondern eigentlich.
Irgendwann im schwarzen Loch der Zeit, sondern da ist eine nachvollziehbare, auch historisch überprüfbare Zeitleiste. Die bringt mich zwar nicht bis zur Wiederkunft, aber bis zu Ereignissen, von denen die Bibel sagt, das ist jetzt sozusagen die Zielgerade. Ja, und ich glaube, daraus bezieht auch die Adventhoffnung ihre Aktualität und ihre treibende Kraft.
Das macht schon einen großen Unterschied, ob ich diese kürzere Zeit vor Augen habe oder irgendwelche 2000 Jahre.
Wir haben jetzt ja in Daniel 9 gesehen, gerade auch in den frühen Versen, was Jesus eigentlich alles getan hat. Also er kommt, um verschiedene Dinge zu vollziehen, wie wir schon vorhin besprochen haben. Und das wird alles in einer Prophezeiung vorhergesagt. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben, auf die Wiederkunft schauen, wo noch viel größere Dinge getan werden, wo universaler wird, und wie wir es auch besprochen haben, es ist zuverlässig. Es ist etwas, was wir auch auf die Zukunft beziehen können. Wenn das passiert ist und das eingetroffen ist, dann wird das, was kommt und was versprochen ist, auch noch eintreffen und passieren.
Ja, ich danke euch für eure Beiträge, die unsere Hoffnung auf die Wiederkunft hoffentlich wieder lebendig gemacht haben und uns auch motivieren. Und mich würde auch interessieren, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, was motiviert euch, an dieser Hoffnung festzuhalten und wie bleibt sie in eurem Leben lebendig? Das könnt ihr uns gerne auch in die Kommentare schreiben. Wir wollen noch mit David zum Abschluss beten.
Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du durch die Prophetie zu uns gesprochen hast, dass du einen Plan vor Grundlegung der Welt entworfen hast, um uns letztendlich bei dir zu haben. Danke, dass jeder von uns das in Anspruch nehmen kann. Und wir wollen dich auch bitten, dass du in uns diese Motivation wächst, diese Hoffnung wächst, bei dir zu sein, dass wir, wenn wir entmutigt sind, weil schon so lange gewartet wurde, dass wir nicht entmutigt sind, sondern dass wir wissen dürfen, es wird kommen, du wirst kommen. Und es gibt eine Hoffnung, für die es sich lohnt zu warten. Hab Dank dafür. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!